Liebes Publikum, es ist Zeit für eine Wertschätzung. Und heute darf ich mich einem Titel zuwenden, der mir persönlich sehr am Herzen liegt und der gerade erst eine Frischzellenkur erfahren hat. Die Rede ist natürlich von The Legend of Zelda Link's Awakening. Aber jetzt will ich mich natürlich nicht eine Stunde lang in nostalgischer Verklärung verlieren. Deswegen habe ich mir jemanden an meine Seite geholt, der kritische Fragen stellen und mich notfalls auf den Boden der Tatsachen zurückholen kann. Und zwar den lieben Sebastian. Hallo Sebastian.
Hallo liebe Nina, hallo Leute. Und ich bin auch jemand, der mit diesem Spiel eigentlich noch nie Kontakt hatte. Denn damals auf dem Gameboy habe ich viel gespielt, nur kein Zelda. Mir erschien das als eine doofe Idee, denn irgendwie grün-gräuliche Grafik mit 4 Helligkeitsabstufungen. Da konnte ich mir nicht vorstellen, dass da ein Zelda funktioniert. Und du hast das damals schon gespielt und auch noch gemocht, Potzblitz.
Ich habe es sogar geliebt, heiß und innig, denn das war eins meiner ersten Spiele überhaupt, zumindest eins der ersten Spiele, die ich selbst besessen habe. Und ich habe ja schon mal im Vorgespräch erwähnt, ich habe es bestimmt 10, 12, 15 Mal durchgespielt. Ich weiß es gar nicht mehr, also unzählige Male. Und wir haben ja auch schon mal über meine enge Beziehung zu dem Spiel gesprochen, nämlich in meinem Biografie-Podcast. Mhm. Da kam das zur Sprache. Außerdem auch in der Pilotfolge von Touchscreen, da habe ich mit Dennis nämlich über die Romanze im Spiel gesprochen und weshalb die mich so berührt hat. Das heißt, diesen Part können wir jetzt getrost ausblenden, heute weniger über meinen persönlichen Bezug sprechen, weil das haben wir alles schon mal durchgekaut. Wer das intensiver verfolgen und nachhören möchte, kann das ja in den beiden Podcasts tun. Aber ist natürlich für die Kontextualisierung wichtig. Ich liebe dieses Spiel, bin jetzt entsprechend anders daran gegangen, als du es tun würdest. Aber vielleicht ist ja gerade das Remake was für dich, wenn du sagst, naja, monochrome Grafik, das war alles so ein bisschen trist, war nichts für mich. Vielleicht klappt sie jetzt mit euch beiden.
Ha, aber wir sollten trotzdem vielleicht noch ganz kurz über das Original sprechen, das im Jahre 93 erschienen ist und das auch ein bisschen ein besonderes Zelda ist, also ein etwas ungewöhnliches Zelda-Spiel.
Es ist so der Exot in der Reihe, das stimmt, denn erst einmal sollte Link's Awakening ursprünglich gar kein richtiges Zelda werden, sondern war so ein Experiment, denn eine Abteilung bei Nintendo dachte sich damals, naja, experimentieren wir mal ein bisschen mit dem Game Boy herum, schauen wir mal, was wir da umsetzen können. Und dieses Experiment entwickelte sich dann erst später zu einem Zelda-Titel, weswegen man auch einige merkwürdige Elemente darin finden kann, unter anderem Super Mario-Charaktere oder in einem Dungeon fliegt auch ein Kirby herum, der allerdings nicht so nett ist wie das Original, sondern einem feindlichen gesonnen. Und dieser Teil der Zelda-Reihe fällt auch komplett raus, denn, naja, das Spiel heißt Zelda, aber Zelda kommt gar nicht vor. Auch Ganon lässt sich nicht blicken. Es gibt merkwürdigerweise einzelne Jump'n'Run-Elemente in diesem Action-Adventure, in dem Jump'n'Run sonst überhaupt keine Rolle spielt. Und man läuft nicht durch Hyrule. Hyrule ist ja eigentlich der Schauplatz der meisten Zelda-Spiele und auch der Ort, wo eben Zelda residiert. Aber Hyrule ist weit und breit nicht zu sehen in diesem Spiel. Stattdessen fährt man zu Beginn des Spiels übers Meer. Der Held Link erleidet einen Schiffsbruch und wird dann an den Strand der Insel Kokolind gespült, die er zuvor noch nie gesehen hat. Weiß gar nicht, was es damit auf sich hat. Ist also ein mysteriöses Eiland. Und dort wird er dann noch bewusstlos von der Inselbewohnerin Marin gefunden und auch wieder aufgepäppelt. Und sobald er dann endlich wieder auf den Beinen ist, da trifft er direkt einen mysteriösen Uhu, der ihm sagt, hey, du bist der Auserwählte. Mensch, geh doch mal auf eine Mission und weck bitte unseren Windfisch auf. Der Windfisch thront nämlich ganz oben auf einem Berg in einem Ei. Und ich kann dir nicht mehr sagen, aber ich weiß, der Windfisch muss wieder erwachen und es ist deine Aufgabe, dafür Sorge zu tragen.
Diese Sache mit dem Windfisch ist auch das Einzige, was ich irgendwie mitbekommen habe. Da hat André auch schon mal da geschwärmt von Link's Awakening und meint, ah, oh, das mit dem Windfischei. Was für eine bekloppte Wortschöpfung allein. Windfischei. Ich kann mir darunter nichts vorstellen.
Hast du auch noch nie ein Bild vom Windfisch gesehen?
Vom Windfisch nicht. Nein, ich habe bloß den Screenshot von diesem Ei gesehen, was wirklich wunderbar wie das prototypische Flugdinosaurier-Ei so ein bisschen auf dem Gipfel eines Vulkans, Fragezeichen, eingebaut ist. Und mehr weiß ich darüber nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, was ein Windfisch ist. Ich habe ganz seltsame Bilder in meinem Kopf. Und allein ist es auch im Englischen ein Windfish oder sowas?
Oh, ich weiß gar nicht, wie der auf Englisch heißt, weil ich habe immer die deutschen Versionen gespielt, habe bei der Switch jetzt mit Englisch angefangen, bin aber auf die deutsche übergesattelt, weil ich mir dachte, okay, ich möchte auch prüfen, ob die Übersetzung die gleiche geblieben ist. Hätte ich sonst nicht beurteilen können. Ich glaube, der heißt auch Windfish. Was ja keinen Sinn ergibt, weil es ein Wal ist. Aber egal, es ist alles total stimmig. Alles ergibt total viel Sinn, wenn man dieses Spiel spielt. Vertrau mir einfach.
Okay.
Und wenn du es spielst, ich gehe einfach mal zum Gameplay über, dann hast du im Wesentlichen so eine Handvoll Aufgaben. Unter anderem gibt's eine Oberwelt, die du erkunden kannst, und zwar besagte Insel Kokolint. Die ist an sich relativ überschaubar, verbirgt aber so manche Geheimnisse. Also man kann da halt rüberlaufen, sich die nach und nach erschließen. Am Anfang trifft man noch auf sehr viele Hindernisse, weil man an Stellen einfach bestimmte Items braucht, nicht weiterkommt. Und je mehr besondere Items man sammelt, desto mehr kann man dann von der Weltkarte, die man sich auch anschauen kann, freischalten. Und dann gibt es natürlich noch die obligatorischen Dungeons, wie in den meisten Zelda-Teilen. Und zwar sind das so Tempel oder Paläste, die bestehen aus einzelnen Räumen, werden zunehmend komplexer. Und in diesen Dungeons findet man halt diese Items, die man im Laufe des Spiels noch braucht, kann Minibosse und Bosse besiegen und so dann ein Instrument, eins von 8 Instrumenten finden, die man braucht, um den Windfisch letztendlich zu erwecken. Denn man muss halt quasi so ein Orchester auffahren, man muss 8 Instrumente finden, sich damit am Ende vor das Ei stellen und dann hoffen, dass der Windfisch aus seinem Schlummer wieder erwacht.
Okay. Und wenn wir jetzt über das Spiel sprechen, reden wir ja schon über die neue Switch-Auflage, aber das beschreibt eigentlich mehr oder weniger zu den allergrößten Teilen auch die Gameboy-Version. Wenn ich das richtig verstehe, ist nämlich das Switch-Spiel mehr oder weniger ein 1:1-Port.
Mehr oder weniger. Es gibt ein paar Änderungen, auf die würde ich zum Schluss mal zu sprechen kommen, denn die sind tatsächlich gar nicht so gravierend. Aber im Wesentlichen ist es das gleiche Spiel, das man halt, wie gesagt, an der Frischzellenkur unterzogen hat. Es sieht anders aus, es spielt sich ein bisschen anders, moderner, aber im Grunde ist alles gleich. Auch die Dungeons sind absolut identisch mit dem, was man 1993 gesehen hat.
Aber der Game Boy hat doch ein 4:3-Display, die Switch ein 16:9-Display. Wurden die Räume dann ein bisschen erweitert wenigstens? Also wie hat man allein den Formatwechsel hinbekommen? Wenn ich überall lese, dass es 1:1 dasselbe, dann kriege ich nämlich Schnappatmung angesichts dieses Widerspruchs. Sorry.
Tief durchatmen. Dann ist es nicht ganz 1:1 dasselbe. Ich meine vor allem das Gameplay damit. Man hat grafisch ja einiges verändert und auch das Format, aber nur teilweise. Denn die Oberwelt, die scrollt jetzt einfach. Also man hat nicht einzelne Segmente, die geteilt waren, so wie das beim Gameboy der Fall war, so dass man also zwischen Räumen wechselt, sondern da hat man durchgehende Verläufe. Kann also wirklich nur offene Welt erkunden. Man merkt zwischendurch ein bisschen, dass nachgeladen wird. Es gibt aber keine sichtbaren Ladezonen. Es gibt keine Türen oder sonst irgendwas, sondern man kann da einfach frei rumlaufen. Bei den Dungeons ist das ganz anders. Ich habe ja gerade gesagt, die Dungeons sind 1:1 die gleichen, wie sie früher waren. Und das heißt auch, es sind raumbasierte Dungeons. Da läuft man also wirklich von einem Raum zum nächsten. Und wenn man den Raum wechselt, dann wechselt auch die Kamera quasi mit in die Mitte des Bildschirms. Und außenrum sieht man nichts mehr. Also es ist alles kachelbasiert bzw. raumbasiert. Und teilweise hat man das trotzdem aufs Breitbildformat erweitert. Dann sind die Räume halt einfach ein bisschen breiter und nicht mehr viereckig, wie das früher der Fall war. Aber einige Räume mussten tatsächlich in dem alten Format daherkommen, weil zum Beispiel Rätsel entscheidend darauf basierten, dass dieses Format so erhalten geblieben ist. Und da hat man dann wieder dieses ursprüngliche Format. Es wechselt zwischendurch ein bisschen hin und her.
Witzig. Okay, aber von der Spielstruktur offensichtlich ein klassisches Top-Down-Zelda. Ich bin ja großer Freund von Link to the Past. Jetzt bin ich gerade durcheinander gekommen. Also dem Super Nintendo Zelda. Mit dem bin ich groß geworden, ja. Das ist praktisch meine Gaming-Muttermilch gewesen. Und deswegen habe ich beim Betrachten der Switch-Screenshots durchaus das Gefühl und der Trailer, dass das ein Gameplay ist, was sehr klassisch ist und was mir sicherlich auch gefallen würde.
Unbedingt, deswegen wundere ich mich, dass du angesichts dessen Link's Awakening nie gespielt hast, denn es ist schon ein bisschen anders, aber erinnert sehr, sehr, sehr stark an den SNES-Teil. Mhm. Also Gameplay, spielmechanisch auf jeden Fall. Es ist halt die klassische Zelda-Formel, erkunde die Oberwelt, betritt Dungeons, löse da Rätsel, mach Bosse platt, sammel irgendwas, gerade diese Items zum Beispiel, die hat man ja auch bei den anderen Teilen. Also insofern dürftest du dich da eigentlich wie zu Hause fühlen.
Ja, deswegen macht mich diese Switch-Variante auch durchaus neugierig. Aber bleiben wir doch mal bei der ganzen groben Struktur des Spiels. Ist das alles eher so ein bisschen offen, welche Dungeons du machst, welche Aufgaben du erledigst und bekommst du vom Spiel selbst ein relativ gut erklärt, worum es eigentlich geht? Ist die Sache klar mit dem Orchester? Weißt du, was du zu tun hast? Oder ist das eher so ein Spiel, wo man rumstolpert und Dinge einfach erlebt und passieren lässt und sich überraschen lässt?
Naja, Link's Awakening ist in jeder Hinsicht sehr linear und man wird da auch ziemlich durchgelotst, muss man direkt sagen. Es ist kein schweres Spiel. Das war es damals schon nicht, ist es heute erst recht nicht mehr, denn man hat durchaus nachbessert. Ich möchte eigentlich nicht nachbessern sagen, weil es dadurch ein bisschen zu einfach wird. Es gibt einfach noch mehr Tipps, es gibt noch mehr Hilfestellungen und dementsprechend kann man sich eigentlich gar nicht verlaufen. Denn abgesehen davon, dass man nach jedem Dungeon einen sehr eindeutigen Tipp bekommt, wo man als nächstes hingehen sollte, gibt es dann zum Beispiel noch die Eule, die immer wieder auftaucht, die diesen Tipp nochmal wiederholt oder ausführt. Es sind überall auf der Insel Telefonzellen verteilt, da kann man einen alten Mann namens Ulrira anrufen, der einem Tipps gibt. Das ist ein sehr netter Charakter, so ein schüchterner alter Herr. Wenn man den in seinem Häuschen aufsucht, dann möchte der gar nicht reden und sagt, oh, ruf mich doch lieber von draußen her an. Und wenn man ihn dann anruft, dann fährt er aber zur Höchstleistung auf und sagt, ich habe Tipps für dich, da musst du hin, das könntest du machen und so weiter. Also man merkt, man wird schon ziemlich an der Hand gehalten und verloren gehen kann man fast gar nicht, es sei denn, man findet mal einen Ort nicht, wo man hin muss. Also zumindest im Bereich der Oberwelt. In den Dungeons ist es mitunter schon ein bisschen kniffliger. Da gibt es so vereinzelte Probleme bei der Orientierung, wobei das früher mehr gegeben war als heute. Denn in den Dungeons gibt es Wände, die man aufsprengen muss, um weiterzukommen. Nicht alles ist mit Türen versehen, die man einfach aufschließen oder durchqueren kann. Nein, mitunter muss man sich den Weg selbst suchen und mit Bomben freisprengen. Und im Gameboy-Teil war das so, dass man diese Wände nicht eindeutig erkennen konnte oder nicht immer, sondern man musste mit dem Schwert dagegen klopfen, gegen alle möglichen Wände, um irgendwann herauszufinden, welche man aufsprengen kann, welche nicht. Das war eine ziemliche Mammutaufgabe. Und jetzt wurde das auch erleichtert. Man sieht auf jeden Fall immer Risse an den Stellen, wo man eine Bombe hinlegen kann und soll.
Okay.
So. Also man wird schon gut geführt. Es ist eigentlich kein Problem, da durchzukommen. Die Kämpfe sind auch nicht so wahnsinnig schwer, zumindest im normalen Modus. Da komme ich gleich nochmal drauf. Und sonst kann man auch deshalb nicht verloren gehen, weil man sich schon ziemlich an diese eine Struktur halten muss. Denn bedingt dadurch, dass man bestimmte Gegenstände braucht, um voranzukommen, kann man jetzt nicht einfach versehentlich wie im allerersten Zelda so als erstes in den siebten Dungeon reinstolpern. Das geht halt einfach nicht, ne? Auch weil man Schlüssel braucht, um da reinzukommen. Also man wird so nett da durchgeführt.
Okay, wenn ich mich jetzt an A Link to the Past erinnere, da gab's halt Gegenstände, die einen weiterbrachten, wie zum Beispiel die Krafthandschuhe, mit denen man dann plötzlich große Steine hochheben konnte und sich neue Wege schaffen. Und ich glaube, so eine Art Greifhaken gab's dann auch, die man auf bestimmte Pfähle schießen konnte und so Abgründe überwinden konnte und so Metroidvania-ähnlich, da noch plötzlich ganz viel mehr Möglichkeiten hatte und an vielen Stellen, wo man vorher Halt machen musste und umdrehen oder wo man nicht weiterkam, kam man da weiter. Ich nehme an, es hat hier wieder so Gadgets und es hat dieselbe Struktur und auch denselben Reiz.
Es ist genauso. Ganz genau. Und das ist schön, weil sich die Welt damit immer weiter öffnet. Also man ist am Anfang noch ziemlich eingeschränkt. Es gibt nur wenige Pfade, die man beschreiten kann. Aber man sieht halt schon, okay, da müsste ich eigentlich durchkommen, aber da ist ein Loch oder da liegt ein Stein im Weg. Und sobald man dann einen Gegenstand hat, mit dem man das jeweilige Hindernis überwinden kann, denkt man sich, Moment, da war doch was. Und läuft dann also wirklich vorfreudig wieder dahin zurück und merkt endlich, okay, da geht es weiter, fantastisch. Und bekommt zur Belohnung dann einen neuen Teil der Welt. Und so läuft das über das ganze Spiel hinweg oder fast das ganze Spiel hinweg, weil man halt immer noch neue Gegenstände bekommt. Zum Schluss dann eben auch den Enterhaken zum Beispiel oder auch einen fliegenden Gockel, mit dem man große Abgründe überwinden kann. Auch das ganz fantastisch. Das Spiel hat einen merkwürdigen Humor. Aber dementsprechend ist also Backtracking gar nicht mal so schlimm, weil man halt die Wege doch meistens voller Vorfreude zurücklegt, um mit der Erkenntnis, naja, okay, gleich habe ich einen neuen Weg vor mir und ich komme da jetzt endlich weiter.
Und es ist ja nicht bloß so, wenn ich das jetzt von A Link to the Past auf dieses Spiel anwende, dass es lediglich in Richtung des linearen Storyfadens neue Wege gibt, sondern auch, dass auch überall am Wegesrand jede Menge Geheimnisse und Kleinigkeiten und Überraschungen versteckt sind. Das hat mir damals am SNES mit am meisten Spaß gemacht.
Genau, das gibt es auch hier. Das gab es schon beim Gameboy-Teil. Zum Beispiel kann man Muscheln sammeln und die einlösen im Muschelbazar gegen kleine Geschenke. Je nachdem, welche Anzahl von Muscheln man so gefunden hat, bekommt man dann zum Beispiel ein Herzteil, das die Lebensenergie erhöhen kann, wenn man viel davon gesammelt hat oder auch ein paar andere Sachen. Und zum Schluss wartet dann was ganz Besonderes auf einen. Diese Muscheln gibt es auch hier wieder. Es sind jetzt statt 26, 50 an der Zahl. Also man hat ein bisschen mehr zu tun, was ich nicht ganz so super finde. Also das Remake tendiert zum künstlichen Verlängern des Spielerlebnisses. Das zeigt sich schon da, das zeigt sich auch an etwas anderen Stellen. Ist okay, weil man muss trotzdem nicht stundenlang suchen. Es gibt so Hilfsmittel, wie man diese Muscheln leichter finden kann. Aber auf jeden Fall ist das an sich ein ganz nettes Gimmick, weil man kann halt rumlaufen und denkt sich, ach, wo könnte denn jetzt eine Muschel versteckt sein? Ach, ich grab mal hier, ich rupf mal diesen Strauch raus oder ich renne mal gegen diesen Baum. Da hat man also immer was zu tun. Und vor allem ist die Insel ja auch nicht unbewohnt. Mhm. Es gibt neben dem einen Dorf, wo man als erstes landet, auch noch ein weiteres Dorf, nämlich das Zoodorf. Und verstreut über die Insel auch weitere Häuschen. Da trifft man dann auf ziemlich schratige, lustige Charaktere. Zum Beispiel einen Mr. Wright, der unglaublich gerne Briefe schreibt, aber nie Antworten bekommt und darüber ein bisschen verzweifelt. Oder auch jetzt einen neuen Charakter, nämlich Boris. Boris, den Totengräber, den man aus Ocarina of Time kennt, der einfach ein bisschen rumbuddelt und einem die Möglichkeit bietet, noch ein neues Minigame zu versuchen. Denn, ne, das muss man auch kurz sagen, es gibt Sidequests und so, also unter anderem eine Tauschquest, da muss man halt irgendwelche Gegenstände vertauschen, um am Ende eine magische Lupe zu bekommen. Unter anderem tauscht man also völlig bodenständig Hundefutter gegen Bananen oder eine Honigwabe gegen eine Ananas. Und natürlich bekommt man am Ende eine Lupe dafür, also total vorhersehbar. Das sorgt auf jeden Fall dafür, dass dieses Laufen durch die Oberwelt nochmal ein weiteres Ziel hat, ne? Mhm. Weil man eben nicht nur erkundet, sondern man weiß, okay, ich habe jetzt einen neuen Gegenstand, ich muss mal herausfinden, wo ich den abgeben muss, damit ich wieder was Neues bekomme.
Das klingt nach einem angenehmen, daherplätschernden Gameplay-Loop. Etwas, das irgendwie so ein bisschen gemütlich ist, ein bisschen nett, nicht allzu schweißtreibend, nicht allzu Adrenalin erzeugend. Oder gibt es das auch, wenn man jetzt an das Kampf-Gameplay denkt?
Ich würde sagen, es gibt so einen Bruch zwischen Oberwelt und Dungeons. Die Oberwelt ist eher eine gemächliche Erfahrung. Da gibt es natürlich auch Gegner, mitunter auch etwas stärkere Gegner. Aber die kann man ohne weiteres bewältigen und kann da einfach relativ gemütlich durchschlendern. Bei den Dungeons verhält es sich etwas anders, denn da ist die Erfahrung auch eine komprimiertere. Man hat weniger Möglichkeiten auszuweichen. Man muss sich den Gegnern in der Regel stellen, unter anderem auch, um Räume zu öffnen. Und dann gibt es dann natürlich auch noch die Zwischenbosse und die Bossgegner, die in ihrer Schwierigkeit wechseln. Manche sind, wie man so auf Englisch sagt, ziemliche Pushovers. Also die kannst du ohne weiteres platt machen. Andere sind da schon ein bisschen fordernder. Und sie erfordern vor allem immer unterschiedliche Taktiken. Was sehr schön ist bei dem Spiel, ist, dass man dann immer die neuen Items zielgerichtet einsetzen kann. Also das Item, das man im jeweiligen Dungeon findet, das findet auch meistens beim Boss oder Zwischenboss Anwendung. Aber man muss sich halt trotzdem kurz auf das Angriffsmuster des jeweiligen Gegners einstellen und überlegen, okay, wie gehe ich das jetzt konkret an? Und diese Gegner, die man da antrifft, machen auch ein bisschen mehr Druck. Es ist alles immer noch nicht unglaublich fordernd, es ist kein Dark Souls, aber da muss man sich halt schon ein bisschen mehr hinterklemmen, konzentrieren und sich wirklich auf das Kämpfen einstellen. Ansonsten würde ich sagen, ist es kein so stark auf Kämpfen fokussiertes Spiel. Man kämpft zwar relativ viel, aber man macht das halt eher, um sich den Weg frei zu schaufeln, ne, um weiterzukommen. Hat dafür halt in erster Linie das eine Schwert, das man am Anfang findet, ein Schild, mit dem man Angriffe abblocken kann, zumindest die meisten davon. Und mit der Zeit kann man aber auch ein bisschen experimentieren und das finde ich sehr schön. Und zwar gibt es verschiedene Gegenstände, die man als Waffen benutzen kann. Manche sind optional. Man kann zum Beispiel auch einen Bumerang finden am Strand. Oder man kann dann mit dem Enterhaken auch Gegner angreifen oder sie kurzzeitig außer Gefecht setzen. Man hat also die Möglichkeit, taktisch vorzugehen und sich selbst zu überlegen, okay, wie schalte ich diesen Gegner jetzt am besten, geschicktesten aus, um möglichst wenig Schaden zu nehmen?
Okay. Gibt's auch so ein Rätselelement, gerade in den Dungeons? Weil das ist, glaube ich, als im SNES, das Super Nintendo-Spiel damals war auch eins, wo ich viele Gameplay-Ideen überhaupt zum allerersten Mal erlebt habe. Und das war für mich auch so ein Spiel, wo ich tatsächlich öfters mal mit dem Kopf vor die Wand gestoßen bin und nicht wusste, wie es weitergeht. Ist es in dem Spiel auch der Fall? Also kann das da auch passieren oder ist das alles eher offensichtlich? Du hast ja schon die vielen Hilfen angesprochen.
Es fällt mir mittlerweile ein bisschen schwer, das zu beurteilen, weil ich das Spiel so oft durchgespielt habe. Deswegen fliege ich da eher so durch. Ich würde sagen, ein paar Kopfnüsse sind schon mal dabei. Die meisten Rätsel sind aber in ihren Lösungen halbwegs offensichtlich, beziehungsweise man wird nicht ewig ausgebremst. Es gibt nur eines ganz am Anfang. Da habe ich damals als Kind ein stolzes Jahr festgehangen, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht. Also direkt am Anfang, wo man nämlich einen bestimmten Charakter mit Zauberpulver bestäuben muss, um weiterzukommen. Aber auch da gibt es immer mal wieder Hinweise, wenn man also bereits lesen kann, anders als ich das damals, und die Hinweise beachtet, dann wird man in der Regel ganz gut weiterkommen. Und das gilt auch für die Dungeons, denn in den Dungeons gibt's optionale Hilfestellungen, und zwar Eulenstatuen aus Stein. Und diese Eulenstatuen machen erstmal nichts weiter. Man findet die nur und dann heißt es, na gut, man kann die nicht verstehen, da fehlt etwas. Und in jedem Dungeon findet man dann aber den passenden Schnabel zu der Statue. Und wenn man den einsetzt, dann geben diese Eulenstatuen Tipps, wie man an besonders kniffligen Stellen weiterkommt. Also es gibt Stellen, da muss man schon wirklich überlegen, wie es weitergeht. Aber notfalls kann man immer diesen Schnabel finden und sich dann einfach, wenn man absolut nicht vorankommt, wenn man keinen Spieleberater hat, wenn man darauf nicht zurückgreifen möchte, an die Eulenstatuen wenden und bekommt Tipps, die sind ziemlich eindeutig.
Okay. Und wie bedient sich das Ganze? Zelda hat ja so eine Art Action-Kampfsystem. Es ist Echtzeit, du bewegst die Figur, du haust mit deinem Schwertchen zu, du kannst es höchstwahrscheinlich auch aufladen und dann so eine Wirbelattacke machen. Aber der Gameboy hat ja nur ein Digipad gehabt. Das heißt, du hast den Link wahrscheinlich nur in 4 oder 8 Richtungen bewegt. Wie ist denn das jetzt mit der Switch und dem Analogstick? Ist es jetzt praktisch so, kannst du Link komplett flüssig durch die Gegend bewegen oder bist du da auch auf ein paar Kacheln oder gewisse Achsen festgelegt in seiner Bewegung?
Das ist eine der wichtigsten Neuerungen dieses Remakes, wenn nicht sogar die wichtigste. Die Steuerung ist in der Tat jetzt etwas flüssiger, in mehrerer Hinsicht. Einmal kann sich Link nicht nur in 4 Richtungen bewegen, sondern jetzt in 8. Man kann also auch diagonal angreifen und abwehren, was die Kämpfe direkt viel dynamischer wirken lässt. Und auch Link selbst, also weniger statisch, weniger beschwerlich, wie es sonst immer war. Und es gibt jetzt die Möglichkeit, bestimmte Gegenstände dauerhaft ausgerüstet zu haben. Das war beim Gameboy-Teil ein riesengroßes Problem, dass man 2 Buttons zur Verfügung hatte. Und diese 2 Buttons, die betrafen dann halt auch Schild und Schwert. Mhm. Das heißt, um Kämpfe zu bestreiten, musste man teilweise mitten im Kampf immer wieder das Menü öffnen, immer wieder zwischen Gegenständen wechseln. Dann brauchte man mal die Sprungfeder, dann brauchte man das Zauberpulver oder Pfeile und Bogen. Teilweise musste man Items auch kombinieren, um irgendwo weiterzukommen. Es war wirklich ein ständiges Menü öffnen. Das gibt es hier zwar immer noch, weil es halt relativ viele Gegenstände gibt, aber es ist bei weitem kein so eklatantes Problem mehr, weil nämlich einige Gegenstände halt dauerhaft ausgerüstet sind und auf bestimmte Tasten gelegt. Zum Beispiel kann man jetzt den Schild immer mit R, mit der Schultertaste hochhalten. Die Pegasus-Stiefel, mit denen man schnell rennen kann, die kann man mit der linken Schultertaste auswählen und betätigen. Die muss man also nicht extra vom Menü auf irgendwelche Buttons drauflegen, die sind einfach fix. Und das kürzt einiges noch mal ein bisschen ab.
Okay. Ach, da merke ich, da sind ja die ganzen klassischen Klischees schon drin. Und du kannst mit den Pegasus-Stiefeln sicherlich auch gegen Bäume rammeln und manchmal fliegen Rubine raus.
Nicht ganz. Rubine sind es diesmal nicht, sondern es gibt jetzt Äpfel an Bäumen. Eine wahnsinnige Neuerung. Das ist der Selling Point des Remakes, würde ich sagen. Man kann jetzt Bäume anrempeln, dann fliegen Äpfel runter und Link knuspert die dann weg. Und kann so auch seine Lebensenergie wieder heilen. Das ist der eine Punkt. Und dann habe ich ja schon erwähnt, dass sich überall diese Muscheln verstecken, mitunter auch in Bäumen. Also man sollte durchaus hier und da mal gegenrammen und schauen, was passiert. Wobei, wichtiger Punkt in Bezug auf die Muscheln, man findet auch so eine Art Muschelradar. Sobald man eine bestimmte Anzahl von diesen Dingern zum Bazar gebracht hat, dann bekommt man so eine Radarfunktion, die jedes Mal aufblinkt, wenn irgendwo eine Muschel in der Nähe ist. Man muss jetzt also nicht jeden Strauch rausrupfen, jeden Stein umdrehen, sondern hat da Hinweise.
Okay, aber bleiben wir doch mal ein bisschen bei den Neuerungen jetzt der Switch-Version. Da hat sich ja auch sehr offensichtlich grafisch was getan. Sag doch ein paar Worte zum neuen Look.
Sehr, sehr gerne, denn das ist ja die auffälligste Änderung im Vergleich zum Original. Also auf dem Gameboy hatten wir natürlich notgedrungen monochrome 2D-Grafik. Und wenn man sich jetzt den neuen Teil oder das Remake anschaut, dann sieht man, also alles erstrahlt in Farbenglanz und es ist plötzlich alles dreidimensional. Und zwar aber auf eine unkonventionelle Art. Also man kennt ja andere 3D-Zeldas, Ocarina of Time, da auch das Remaster oder Remake und auch die aktuelleren Teile wie Skyward Sword, alle kamen ja im 3D-Look daher. Und Link's Awakening sieht aber ganz anders aus, denn das hat so eine plastikartige Erscheinung. Es wirkt alles so ein bisschen wie eine Playmobil-Welt, denn die Oberflächen sind glatt und glänzend, die Details sind relativ zurückgeschraubt, also es wirkt alles so ein bisschen wie aus Plastik gegossen. Aber ist dabei wirklich schön anzusehen. Es wirkt halt nicht unnötig künstlich, sondern trotzdem irgendwie organisch und lebendig. Und ein weiteres Stilelement, das man jetzt genutzt hat für diesen Teil, ist der sogenannte Tilt-Shift-Effekt. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Als alter Fotohase freilich.
Freilich. Okay, also ich führe es trotzdem kurz aus für diejenigen, die es nicht kennen. Das ist ein Begriff aus der Fotografietechnik und bedeutet im Wesentlichen, dass man die Linse einer Kamera hin und her bewegt. sodass man unterschiedliche Ergebnisse erzielen kann. Dadurch, wenn man das macht, sehen Motive teilweise sehr unnatürlich oder auch spielzeugähnlich aus. Hat man bestimmt schon mal gesehen, so Fotoaufnahmen von Umgebungen, wo auch Menschen zu sehen sind, die plötzlich wirken wie kleine Spielzeugmenschen, so wie kleine Figürchen. Und man kann mit dieser Technik auch sehr, sehr gut mit Unschärfe experimentieren. Also dadurch gibt man dem Ganzen so etwas leicht Künstliches, wenn man es sehr deutlich einsetzt zumindest. Und diese Unschärfe, die tritt auch hier sehr, sehr stark auf. Und zwar ist sie eigentlich die ganze Zeit präsent und rahmt so das Geschehen. Also man hat in der Mitte den schärfsten Punkt und außenrum immer diese Unschärfe. Warum man das jetzt gemacht hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz, aber es ergibt ein ziemlich stimmiges Gesamtbild.
Ja, das verleiht dem Spiel, auch von dem, was ich bis jetzt davon gesehen habe, so eine gewisse Niedlichkeit, eine gewisse Putzigkeit. Lässt es aber auch ein Stück wie ein Kinderspiel wirken, ne?
Das stimmt, aber das war dem Gameboy-Spiel ja auch zu eigen. Ich finde wirklich toll, lobenswert, dass man beim Remake halt nicht einen ganz neuen grafischen Ansatz gewählt, sondern auf dem alten aufgebaut hat, und zwar sinnvoll aufgebaut hat. Klar, wenn man mit dieser Niedlichkeit nichts anzufangen weiß, ist das ein Problem. Das ist dann halt total subjektiv. Aber objektiv betrachtet ist diese Umsetzung handwerklich hervorragend, weil man das Original wiedererkennt.
Echt?
Es ist halt einfach ein zeitgemäßer Anstrich. Aber wenn man sich zum Beispiel die Gegnerdesigns anschaut, jeden einzelnen Gegner erkennt man auf Anhieb, wenn man das Original gespielt hat. Die wirken halt einfach nur etwas detailreicher, etwas, ja, natürlich dreidimensionaler und lebendiger. Aber die Designs oder die Essenz der Designs, die sind beibehalten worden. Da hat sich jemand größte Mühe gegeben, dieses Spiel einfach nur aufzupolieren und nicht von Grund auf zu verändern. Das war ja nicht notwendig, denn es sah damals schon gut aus, dass die Designs haben sich bis heute gehalten und es spielte sich auch hervorragend. Und dementsprechend ist man halt rangegangen, hat gesagt, okay, wir machen jetzt das Nötigste daran, wir modernisieren das, aber wir ändern es nicht komplett. Und das ist genau die Herangehensweise, die ich sehr gut finde in diesem Fall.
Das finde ich ja super spannend, weil das Original Gameboy-Spiel ist mir jetzt echt nicht im Begriff. Möglich, dass ich da schon mal Screenshots gesehen habe, aber ich wüsste es einfach nicht. Und ich hätte nicht gedacht, dass es möglich ist, so ohne weiteres die Gameboy-Grafik mit der neuen, modernen Grafik des Switch-Spiels in irgendeiner Form zu verbinden, dass da Parallelen sind, dass da ein Wiedererkennungswert herrscht.
Total. Auch der ganze Stil ist ein ähnlicher. Natürlich sieht es jetzt komplett anders aus, bedingt schon dadurch, dass es plötzlich dreidimensional und farbig ist. Aber wenn man zum Beispiel auf die Bäume schaut, die Bäume sind eigentlich immer noch im Design gleich geblieben. Sie wurden halt nur in diese neue Welt übertragen und an die aktuellen grafischen Gegebenheiten angepasst. Aber man erkennt das alles wieder. Und das finde ich toll, vor allem, weil ich halt damals das Original so oft gespielt habe und mir all das, was ich da jetzt sehe, vorgestellt habe. Für mich war die Welt damals kunterbunt und groß und auch natürlich dreidimensional. Ist halt alles in meinem Kopf passiert. Und was ich jetzt in diesem Remake sehe, entspricht durchaus dem, was ich mir damals vorgestellt habe.
Stimmt, die extrem pixelige Grafik fördert natürlich eine gewisse Abstraktion, was neue Spiele eigentlich gar nicht mehr von dir verlangen als Spieler. Witzige Geschichte.
Total. Also auf der Ebene ist dieses Remake fantastisch gelungen. Und auch musikalisch übrigens, ne? Das sollte man ja auch nicht vernachlässigen. Dazu muss ich sagen, nach dem ersten Trailer, als ich den gesehen habe, hatte ich Angst, weil das Titelthema für mich so klang, als hätte man ein Kindergartenblasorchester engagiert und es spielen lassen. Also wirklich furchtbar. Also nicht direkt dissonant, aber irgendwie total quietschig und unangenehm. Und ich dachte nur, ach du Scheiße, wenn jetzt das ganze Spiel so klingt, dann kann ich mir das nicht anhören. Dann muss ich den Ton ausmachen und muss irgendwas anderes parallel laufen lassen. Aber zum Glück ist es tatsächlich sehr schön orchestriert. Man hat die meisten der Lieder von damals aufgegriffen und einfach auch, wie alles andere auch, aufpoliert, komplexer gemacht. Es gibt allerdings auch ein paar Neukompositionen und so ein paar Stücke, die einfach weiter interpretiert wurden. Aber das wirkt alles ziemlich stimmig. Es gibt nur so einen Punkt, den fand ich etwas irritierend, und zwar in den Dungeons. Da kommt es zum Teil vor, dass zwei Stücke parallel gespielt werden, warum auch immer. Du hast im Hintergrund das Originalstück aus dem Gameboy-Teil, das etwas simpler klingt, so leise im Hintergrund, und dann darüber gelegt noch ein zweites Stück. Und das ist total ein total seltsames Hörerlebnis, eigentlich eher stressig. Ich verstehe nicht, warum man das gemacht hat.
Gute Frage.
Und apropos Stress, eins muss ich noch sagen. man kann Lieder erlernen. Man findet irgendwann natürlich die obligatorische Ocarina, wie man das ja in vielen Zelda-Spielen tut, und kann dann bis zu drei Lieder lernen, nämlich einmal natürlich die Ballade des Windfisches, dann einmal einen Krötenrap, der oft furchtbar klingt, den man zum Glück aber nicht so oft einsetzen muss. Und dann noch Manbos Mambo. Manbo ist ein großer Fisch, der den Groove im Herzen hat. Und wenn man ihn trifft, dann bekommt man von ihnen diesen Mambo beigebracht, der sehr nützlich ist, denn er dient jetzt auch der Teleportation. In diesem Remake gibt es nämlich ein erweitertes Teleportationssystem. Teleporter gab es damals auch schon, was 93 ja gar nicht mal so offensichtlich war. Das war halt noch total ungewöhnlich. Und mit diesem Teleportationssystem konnte man halt relativ schnell über die Insel reisen. Also Schnellreisefunktion quasi. Die hat man jetzt ausgebaut und auch etwas benutzerfreundlicher gemacht. Und mit diesem Song, deswegen erwähne ich das überhaupt, kann man die Teleportationsfunktion halt jederzeit aktivieren. Da muss man sich nicht extra auf so eine Plattform stellen, sondern kann, sobald man das Lied hat, einfach die Ocarina zücken, das Lied spielen und kann dann auf der Karte auswählen, wo man sich hinbeamen möchte. Aber das tut man sehr oft. Zumindest, wenn man, wie ich, in 2 Tagen diesen Test eben durchkloppen muss. Und dann spielt man also am laufenden Band dieses Lied. Ich konnte es nicht mehr hören. Es ging mir so auf den Senkel. Ich habe wirklich jedes Mal den Ton ausgemacht, wenn ich das spielen musste. Weil es wird halt auch wirklich immer komplett gespielt. Oh, es ist so furchtbar.
Aber du musstest jetzt wenigstens nicht irgendwie in das Mikrofon des Handhelds reinsummen. Nintendo traue ich solche etwas albernen Features durchaus zu.
Nein, nein, zum Glück nicht. Das Remake ist wie das Original sehr, sehr klassisch aufgebaut. Okay.
Eine Sache, die ich mitbekommen habe, ist, dass das Remake in technischer Natur durchaus einen erhobenen Zeigefinger verdient. Ich habe von Rucklern gehört.
Es gibt Ruckler, das stimmt. Oh. Das ist aber nun auch der einzige Punkt. Das Spiel läuft eigentlich total super. Es ist technisch überzeugend, wie ich finde. Aber es gibt gelegentliche Framerate-Einbrüche. Und zwar, soweit ich es festgestellt habe, an 2 Stellen. Einmal, wenn man in Dungeons auf sehr viele kleine Gegner auf einmal trifft, wenn die plötzlich spawnen. Es gibt zum Beispiel so einen Blob-Gegner, der taucht meistens in Gruppen auf. Und wenn man diesen auslöst oder alle von denen gleichzeitig auslöst, dann geht manchmal die Framerate so ein bisschen in die Knie. Und auf der Oberwelt. Und zwar, wenn man dann einen der unsichtbaren Ladepunkte passiert. Ne? Ich habe ja gesagt, die Oberwelt ist offen. Man kann einfach rumlaufen, wie man möchte. Aber es gibt natürlich unsichtbare Ladezonen, weil die ganze Welt kann ja nicht auf einmal dargestellt werden. Und wenn man so eine Zone passiert, dann geht auch mal ganz kurz die Framerate runter von, ja, ich glaube 60 auf 30. Aber das ist immer nur kurz der Fall. Und für mich war es beim Spielen kein Problem. Ich bin jetzt kein einziges Mal in einen Gegner reingerannt deswegen oder sogar gestorben oder sowas.
Okay, das klingt dann ja doch wieder ganz versöhnlich.
Aber dafür kann ich mich über was anderes auslassen übrigens. Jetzt kommt nämlich meine Kritik.
Nur zu.
Und zwar ist das Spiel dem Original ja weitestgehend treu geblieben. Das ist auch sehr gut so. Aber man wollte natürlich nicht davon absehen, doch noch was Neues mit reinzubringen. Und ganz ehrlich, diese wenigen Neuerungen, die es gibt, sind totaler Mumpitz. Einmal gibt's eine neue Sammelquest, total langweilig und banal. Und zwar existieren Minispiele in dem Spiel. Muss ich noch ganz kurz ausführen. Man kann unter anderem so ein Greifarmspiel machen oder auch auf Stromschnellen mit einem Floß rumsurfen und da Gegenstände sammeln. Also ein paar nette Methoden zur Auflockerung, eigentlich super gut. Dieses Greifarmspiel hat man jetzt erweitert. Erstmal funktioniert es jetzt physikalisch korrekt, was es deutlich schwerer macht. Und man kann da jetzt mehr Zeug rausangeln. Und zwar nicht nur irgendwie Rubine oder so, um das Budget aufzustocken, sondern auch kleine Figürchen. Diese kleinen Figürchen stellen Super Mario-Charaktere dar. Also zum Beispiel gibt es einen Yoshi und eine Piranha-Pflanze und so weiter. Und wenn man diese Figuren sammelt, dann kann man die im Möwendorf auf irgendwelche Podeste stellen. Also als Deko. Mhm. Also in den Häusern gibt's halt so kleine Podeste, da steht dann jeweils dran, was dahin muss. Wenn man die Figuren gesammelt hat, dann kann man sie dahinstellen und ja, das war's. Das war der Punkt, wo ich dann gestern um 10:30 dachte, nee, jetzt, was mache ich mit meinem Leben? Ich gehe jetzt ins Bett. So, weil das ist einfach, es ist langweilig. Es ist ein Gimmick, das kann man ignorieren, deswegen ist es jetzt nicht so problematisch. Aber ich frage mich, was man sich dabei gedacht hat, weil es halt das Spiel auch nur so ein bisschen in die Länge zieht.
Da gibt's auch keine irgendwie nette Belohnung, weil so Sammelaufgaben, auch die monoton in Spielen, haben ja auch manchmal eine charmante kleine Belohnung ganz hinten dran. In dem Fall nicht.
Ja, ich habe es nicht zu Ende gebracht. Ne? Nach der 7., 8. Figur hatte ich die Schnauze voll. Ich habe wirklich nur diesen Greifarm vor mir gesehen. Ich glaube, ich habe von diesem Greifarm geträumt. Also ich wollte einfach nicht mehr. Ich gehe davon aus, weil sich das durchs Spiel zieht, dass man am Ende dann ein Herzteil bekommt oder eine Muschel. Das sind so die Standardbelohnungen, die man da kriegt, was natürlich nicht schlecht ist. Aber dafür muss man dann echt ganz schön viel Quatsch mitmachen, weil das Greifarmspiel auch nicht so ganz einfach ist, ne? Gerade wegen dieser Physikkomponente. Da sitzt man vielleicht schon ein Weilchen vor, ja, und wenn man am Ende ein Herzteil bekommt, dann muss man sich schon fragen, ob sich das lohnt. Aber das ist gar nicht das große Problem, weil das kann man gegebenenfalls noch eher ignorieren. Das große Problem ist Boris. Mhm. Boris habe ich ja gerade schon erwähnt. Boris ist der ehemalige Totengräber, der jetzt den Fotoladen aus dem Original ersetzt und der einem anbietet, dass man eigene Dungeons bauen kann. Und zwar verhält sich das so, jedes Mal, wenn man einen Dungeon abgeschlossen hat, dann bekommt man dessen Kacheln bzw. Räume. Und bei Boris kann man dann aus diesen Kacheln selbst einen neuen Dungeon bauen und Link da auch reinsetzen, um den durchzuspielen. Mhm. Das ist also so ein Mario Maker-ähnlicher Editor, aber viel, viel simpler und viel unnützer. Also ich habe es zweimal gemacht und ich frage mich, was das Ganze soll. Denn das Problem, es gibt mehrere Probleme, ist halt, naja, man kann diesen neuen Dungeon nur aus Versatzstücken von alten Dungeons zusammensetzen. Das heißt, man durchläuft notgedrungen Räume, die man alle schon kennt. Mhm. Man hat ja gerade einen Dungeon erst abgeschlossen oder hat mehrere abgeschlossen und findet sich dann in genau den gleichen Räumen wieder, die man schon durchquert hat. Warum sollte man das machen? Das verstehe ich einfach nicht. Und was dann noch hinzukommt, ist, dass man halt am Ende so eine total disharmonisches Resultat hat, ne? Denn man kann halt Räume aus allen Dungeons zusammenwerfen, also zum Beispiel aus dem einen Wassertempel, aus dem Lava-Tempel, aus der Adlerfestung, alles bunt zusammengemischt und dann findet man sich also einmal in einem Raum wieder, da ist dann Wasser, im nächsten ist plötzlich Lava und dann plötzlich irgendeine Steinstatue und nichts wirkt irgendwie zusammengehörig. Also aus Designsicht ist das schon ein bisschen fragwürdig und im Ergebnis ist es halt auch nicht besonders erfüllend, denn ich weiß wohl, dass man, wenn man die Aufgaben von Boris erledigt, dann macht so Vorgaben und dann die Dungeons erfolgreich durchquert, man Herzteile bekommt, Muscheln bekommt und leere Flaschen. Und gerade die leeren Flaschen sind sehr hilfreich, weil man damit Feen einfangen kann und jederzeit freilassen, wenn man sich dringend heilen muss. Also das sind schon nützliche Gegenstände, aber ich hatte partout keine Lust, deswegen diese scheiß Dungeons zu bauen.
Vielleicht war es einfach nur der Zwang von Nintendo, irgendein Feature drin zu haben, wo man diese blöden Amiibo-Figuren unterstützen kann.
Ich habe die Befürchtung, weil die finden da auf zweierlei Arten Anwendung. Einmal gibt es ja jetzt eine neue Amiibo-Figur speziell für dieses Spiel, diesen kleinen Link. Wenn man die anwendet, dann kann man in einen Dungeon, in einer Eigenkreation, so einen Schattenlink reinsetzen, der als Zwischenboss fungiert oder einem hinterherrennt. Na gut, kann man machen, ist jetzt aber auch nicht so spannend. Und man braucht Amiibos, um die Dungeon-Kreation mit anderen Leuten zu teilen. Und das ist der größte Schwachsinn, finde ich. Man kann diese Dungeons nicht einfach hochladen, wie bei Mario Maker, weil das wäre ja noch ganz nett. Dann hätte man zumindest die Herausforderung, möglichst beschissene Dungeons zu bauen, um Leuten auf die Nerven zu gehen. Aber nein, das geht halt nur per Amiibo. Da kann man nämlich ein Layout drauf speichern und jemand anderem geben. Maximal umständlich.
Ja, und
totaler Quatsch.
Du kannst diese einzelnen Räume ja auch nicht weiter editieren, oder?
Man kann die überhaupt nicht editieren. Man hat wirklich nur diese festen Versatzstücke, die genau 1:1 aus den Dungeons stammen und kann die halt aneinander reihen. Und muss das natürlich auch auf spezielle Art tun, denn ne, je nachdem, wo Ausgänge sind an den jeweiligen Räumen, muss man da halt dann noch bestimmte andere Kacheln anfügen, was dann das Ganze auch so ein bisschen eingrenzt. Also ich verstehe es nicht. Wenn jemand wirklich große Freude an solchen Editoren hat, dann ist das vielleicht ein nettes Gimmick. Aber was mich halt so massiv stört, ist, dass man es eigentlich machen muss, wenn man nicht nur die 100% anstrebt, sondern auch einzelne, durchaus wichtige Gegenstände haben möchte.
Ja, wirkt auf mich so ein bisschen wie dieser verschämte Mikrotransaktionsstore in einem Spiel, das eigentlich keinen braucht, aber der Publisher besteht drauf. Und in dem Fall muss irgendwie in dem Remake eines Spiels, wo es noch keine Amiibos gab, muss da irgendwie, komme was da wolle, die Amiibo-Funktion unterstützt werden.
Ja, das und überhaupt irgendeine Neuerung. Ja. Man vertraute anscheinend nicht wirklich darauf, dass ein reines Remake genügt und angesichts des Preises kann ich das auch verstehen, ehrlich gesagt. Aber das wirkt so wie dran geklatscht, als hätte man sich dann noch schnell an den Konferenztisch gesetzt und gesagt, ja Leute, also das reicht jetzt nicht, was machen wir denn jetzt noch? Der eine sagte dann, oh ja, wir verlängern das Spiel künstlich durch irgendwelche weitere Minispiele und jemand anders meinte dann, ein Editor, ein Level-Editor, das wär's doch mal, wo man keinerlei kreative Freiheiten hat und immer wieder durch die gleichen Dungeons rennen muss. Klingt das nicht fantastisch? Und dann meinte Nintendo anscheinend, großartig, das machen wir. Ja,
ja. Ja, nee, ich bin mir sicher, So lief's. Aber ach.
Ja, man merkt, wie begeistert ich bin von diesem Feature.
Du hast ja vorhin schon irgendwie ganz kurz den Preis angesprochen. Ist das Ding ein Vollpreisspiel?
Es ist ein Vollpreisspiel, ja. Das kostet zurzeit zwischen 53 und 60 Euro, soweit ich es überblicken konnte. 60 Euro werden auch für die Download-Version alleine fällig. Also man bekommt nicht zwingend eine physische Kopie. Ist also schon relativ teurer Spaß dafür, dass das Spiel an sich ja 26 Jahre alt ist und auch tatsächlich nicht so wahnsinnig lang. Also selbst wenn man alles mitnimmt, selbst wenn man die 100% anstrebt, ist man, wenn man sich ja langsam durch die Welt bewegt, maximal 20 Stunden dran.
Ui.
Mehr auf keinen Fall. Und in der Regel spielt man es eher so in 12 bis 15 Stunden durch.
So kurz?
Es ist relativ kurz.
Boah, ja. Und da zahlt man den Eintrittspreis eines Breath of the Wild?
Oioioi. Ich bin ja keine Verfechterin dieses Spielzeitarguments, ne? Weil dann auch gerade oft das passiert, was ich hier kritisiere, dass sich dann die Leute denken, wir müssen das jetzt aber noch strecken, ne? Sonst beschweren sich die Leute über den Preis. Aber in diesem Fall ist mir die Diskrepanz tatsächlich etwas zu groß, ne? Weil es ist wenig Neues drin, was Neues drin ist, das taugt überwiegend nicht so richtig. Das Einzige, was halt wirklich super gelungen ist, ist dieser komplette Neuanstrich. Und da muss man auch anerkennen, das war mit Sicherheit viel Arbeit, denn die konnten ja nicht einfach das Fundament des alten Spiels weiterverwenden, also den Source Code oder so. Sie mussten ja alles von Grund auf neu bauen. Und man merkt einfach, dass die sich da intensiv hintergeklemmt und überlegt haben, wie machen wir das geschickt, dass wir die Essenz des Spiels beibehalten, aber es zugleich moderner wirken lassen. Und in der Hinsicht ist das total gut geglückt.
Mhm. Finde ich ja auch nicht schlecht, dass zumindest die Kernkompetenz dieses Remakes ja offensichtlich den Nagel auf den Kopf trifft. Von ja. den Zusatzsachen und der Bepreisung und vielleicht auch der Performance mal abgesehen.
Und dann gibt's übrigens noch nette Details, denn zum einen wurden diverse Easter Eggs aus dem Original übernommen. Also zum Beispiel war es damals so und jetzt auch wieder so, dass wenn man Link einen anderen Namen gibt in der Charaktererstellung, das kann man ja machen, dass dann mit unter anderem Musik eingespielt wird. Also wenn man zum Beispiel Link stattdessen Zelda nennt, dann erscheint plötzlich eine Salsa-Version des Titelthemas. Total geil, das habe ich gerade noch gehört, das wusste ich gar nicht. Also habe ich jetzt selbst nicht rausgefunden, die klingt fantastisch. Und es sind auch ein paar andere Lieder in dem Spiel versteckt, die man so freischalten kann. Und was ich persönlich sehr charmant finde, einfach weil es meine Erinnerungen triggert, die Übersetzung in der deutschen Fassung ist überwiegend gleich geblieben. Es gibt ein paar kleinere Änderungen, und zwar hat man das Spiel unter anderem familienfreundlicher gestaltet.
Oi.
Was vielleicht jetzt erstmal seltsam klingt, weil es sieht ja alles super familienfreundlich aus. Ich habe auch gesagt, ist nicht so schwer, ist alles super knuffig. Aber in der Originalversion gab es so zumindest zwei Dialogsequenzen, die etwas fragwürdig waren. Und zwar einmal trifft man auf eine Meerjungfrau im Wasser, die ihr Bikini-Oberteil verloren hat. Das auch sagt, und wenn man dann spontan vor ihr niedertaucht, um das mal zu überprüfen, dann reagiert sie halt auch total wütend und sagt, hey, lass das, was soll das denn? Geh weg. Also das ist schon etwas, was Nintendo anscheinend jetzt nicht mehr
das
durchgehen
war zu
lassen
viel,
konnte.
Ja.
Das war zu viel, deswegen gibt es statt des Bikini-Oberteils jetzt nur noch die Perlenkette, die sie verloren hat. Und ja, genau, aber das Bikini-Oberteil hat auch noch einen anderen Kommentar getriggert. Vielleicht war der ausschlaggebender. Und zwar, wenn man das Ding dann wiederfindet, dann sagt Link oder halt der Erzähler aus dem Off, oh, ein Bikini-Oberteil, Sabberlechts.
Oh.
Also, es ist sehr nett formuliert auf jeden Fall. Und die noch weniger kinderfreundliche Dialogsituation war halt mit den Elektroblobs. Es gibt auf der Oberwelt so elektrisch geladene Blobviecher. Die darf man nicht treffen, sonst wird man halt geschockt. Aber man kann die mit Zauberpulver bestäuben, dann sind sie plötzlich harmlos und redselig. Und in der Originalversion gab es dann so einen merkwürdigen Austausch, wo dann einer der beiden Charaktere, ich glaube der Blob selbst war es, sagte, gib mir deinen Saft, ich gebe dir meinen. Und der andere Charakter dann antwortete, nie ohne Kondom.
Sehr gut, stimmt, davon habe ich gehört. War das nicht auch in der SNES, in dem Link to the Past so ähnlich drin? Ich erinnere mich an diese komischen Blobs, nämlich auch aus dem Link to the Past.
Das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Ja, aber das davon habe ich gehört. Diese Kondomzeile, ich war ja auch mal Enson-Redakteur und als Enson-Redakteur ist man natürlich ein Stück weit vertraut oder bekommt immer wieder mal gesagt, die ganzen klassischen Anekdoten und ja, Fehltritte, die sich Nintendo geleistet hat. Nie ohne Kondom.
Die gibt's jetzt auf jeden Fall, die gibt's jetzt nicht mehr. Jetzt sagen die stattdessen, es gibt drei Lieder auf der Insel, die du lernen kannst, bla bla bla. Leider ziemlich langweilig und wieder nur ein weiterer Tipp, den man überhaupt nicht gebraucht hätte. Da ist ein bisschen Charme aus dem Spiel verloren gegangen.
Und wertvoller Lebensrat, ja.
Ja, unbedingt, genau. Da hat man nämlich die Kinder damals aufgeklärt.
Richtig.
Auf diesem Wege. Was ich sehr charmant finde, mir aber auch nicht so ganz erklären kann, ehrlich gesagt. Der eine Laden, in dem man Heilbalsam bekommt von einer jungen Frau, der heißt immer noch Reformhaus. Ich musste so lachen, als ich das gesehen habe. Weil ich meine, wer von der jungen Zielgruppe kennt denn heutzutage noch Reformhäuser? Ich glaube nicht so viele, oder?
Ja, ja, ach Gott. Das ist natürlich auch immer die Frage, inwieweit man so ein Klassikerspiel auch sprachlich modernisieren sollte oder ob das nicht vielleicht den Charme beibehält.
Ich fand's jetzt vor allem charmant und an anderer Stelle kommt das gar nicht groß zum Tragen, denn die übrigen Texte, die sind nicht groß gealtert, die funktionieren immer noch sehr gut. Die meisten Figuren geben ja auch nicht wahnsinnig viel von sich, ne? Selbst wenn man mit denen spricht, dann sind es meistens so wenige Zeilen, da musste man sich jetzt nicht groß um ein Update bemühen, also das passt schon.
Ist das Spiel eigentlich was seine Figuren angeht und das bisschen an Text, ist es charmant, ist das gelungen, weil gerade sowas... So eine herzige Rollenspielwelt, so ein bisschen Augenzwinkern, so leichter Humor. Das ist echt schwierig, das hinzubekommen. Und ich kenne halt auch die Vorlage nicht und kann da überhaupt kein Urteil so auf die Schnelle treffen. Und deswegen, und wir haben noch nicht so konkret drüber gesprochen.
Es ist so charmant, ich liebe das. Ja? Natürlich ist es bei mir wieder auch so ein bisschen nostalgisch gefärbt, aber ich habe auch nochmal versucht, einen Schritt zurückzugehen, da objektiver drauf zu blicken. Die Charaktere sind super witzig. Unter anderem gibt es halt ein Künstlerkrokodil, so einen etwas anstrengenden, von sich überzeugten Typen, der Link attestiert, kein Kunstbewusstsein mitzubringen. Es gibt eine Ziege, die sich in den Mr. Right verliebt hat und ihm einen Brief schreibt, aber nicht offenlegen möchte, dass sie eine Ziege ist, sondern ihm stattdessen ein Foto von Prinzessin Peach mitschickt. Dann gibt es diesen Ulrira, der halt im persönlichen Kontakt zu schüchtern ist, um zu reden, aber am Telefon total redselig ist. Es sind insgesamt gar nicht viele Charaktere auf dieser Insel, aber jeder dieser Charaktere hat einen ganz besonderen Charme. Ich finde die toll.
Das klingt schön. Ja, fein. Charme ist schwierig. Das ist dann cool, wenn dem Spiel das gelungen ist und das auch im Remake mit drin ist. Eine Sache auch noch. Diese Woche hast du dich auch mal mit einer Alarmmeldung bei uns gemeldet, nach dem Motto, oh oh, habe ich da einen Game-Breaking-Bug entdeckt? Offensichtlich nicht.
Nee, habe ich nicht. Ich war etwas verwirrt eine Zeit lang. Ist jetzt auch eine totale Bagatelle, kann man eigentlich in einem Satz abhandeln. Und zwar muss man unbedingt diese Ballade vom Windfisch erlernen. Und zwar bringt einem die Marin bei. Ich hatte nun aber das Problem, dass ich die Ocarina voll vergessen habe. Also ich bin durch das Spiel relativ geschlafwandelt, weil ich das noch in- und auswendig kannte. Aber die Ocarina habe ich total vergessen. Und als ich die dann endlich geholt hatte, war Marin nicht mehr zu sehen. So, ich wusste, die taucht zum Ende des Spiels nochmal auf, aber hatte keine Ahnung, ob sie einem dann das Lied nochmal beibringt. War natürlich der Fall, da haben alle mitgedacht, war, glaube ich, im Original auch schon so, dass man da auf jeden Fall noch dieses Sicherheitsnetz eingebaut hat. Aber kurz dachte ich, oh scheiße, nicht, dass ich jetzt Mist gebaut habe.
Alles gut, na, dann ist ja fein. Nee, und ansonsten scheint es auch keine großen Probleme gegeben zu haben. Ich habe das Gefühl, wir sind langsam im Zielbahnhof eingelaufen. Ich weiß nicht, wollen wir noch mal über das Ende reden? Ist das erwähnenswert? Ist das ein Spoilerteil vielleicht sogar wert?
Ja, fraglich. Ich würde schon sagen, dass man das mit Spoilern markieren sollte, denn das Spiel ist zwar 26 Jahre alt, aber man hört ja immer wieder, hast du ja jetzt auch gesagt, dass Leute es noch nicht gespielt haben. Und wenn man jetzt also unbefleckt an das Remake rangehen möchte, dann sollte man jetzt vielleicht nochmal die Ohren zuklappen, wenn wir darüber reden wollen, aber das können wir sehr gerne kurz machen.
Dann kannst du also vielleicht dein Urteil fällen, bevor wir ganz kurz noch ein, zwei Sätze zum Ende sagen.
Sehr gerne. Also ich bin zwiegespalten. Ich mochte dieses Remake gern. Ich habe mich gefreut, in diese Welt zurückzukehren, habe mich vor allem sehr gefreut, wie sie jetzt in Erscheinung tritt. Ich habe ja schon gesagt, mehrfach handwerklich ist es unglaublich gut gelungen. Aber es gibt halt diese paar Änderungen, die nerven, unter anderem dieses Dungeons bauen. Es gibt den niedrigeren Schwierigkeitsgrad und da fällt mir gerade ein, ich habe vergessen, etwas Wichtiges zu erwähnen, denn es gibt jetzt zwei Schwierigkeitsgrade. Das ist noch eine Neuerung, und zwar einmal den regulären Schwierigkeitsgrad, der aber nochmal deutlich leichter ist, als er ursprünglich war, unter anderem, weil Link jetzt mehr Herzen bekommen kann, also mehr Lebensenergie, und weil man halt sehr stark an die Hand genommen wird. Und dann gibt es noch den Heldenmodus, der dafür sorgt, dass man keine Herzen zum Nachladen findet. Also wenn man zum Beispiel eine Vase zerbricht oder Gras mäht, dann kommen da keine Herzchen mehr rausgeploppt. Die sind komplett rausgestrichen aus diesem Spielmodus. Und die Gegner erzeugen gleichzeitig doppelten Schaden. Das ist also die weitaus größere Herausforderung. Aber sie ist sehr einseitig, weil nur die Kämpfe deutlich schwerer werden. Während der ganze Rest, also das mit den Hinweisen, die lineare Wegführung und so weiter, beibehalten wurde. Bin ich also ein bisschen skeptisch. So, aber um das jetzt nochmal auszuführen, was ich gerade sagen wollte, das Spiel ist schon sehr, 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 sehr leicht geworden. Es sei denn, man wählt diesen speziellen Modus aus. Fühlt sich also die ganze Zeit an den Händen gehalten. Das finde ich so ein bisschen schwierig und ist vielleicht auch gerade für etwas ältere, erfahrenere SpielerInnen nicht ideal. Ne? Für mich als Kind war das damals gut so, wie es war. Aber aus heutiger Sicht, naja, eine Herausforderung ist es nicht unbedingt. Man fliegt da halt eher schon so durch. Bis auf wenige Stellen, wo es dann schwerer wird. Das sollte man im Hinterkopf haben. Und naja, es ist halt ein 26 Jahre altes Spiel, das jetzt neu aufgelegt wurde. Und die Frage ist, will man dafür einen Vollpreis bezahlen? Ich würde sagen, wenn man es damals nicht gespielt hat und wenn man jetzt total heiß drauf ist, kann man das machen, denn das Remake ist insgesamt gelungen. Aber wenn man nicht total abgeschreckt ist von der alten Grafik und wenn man irgendwo noch einen Gameboy hat, dann kann man eigentlich auch die alte Fassung spielen. Denn die ist bis auf wenige Details sehr, sehr gut gealtert.
Ja, das klingt also von meiner Perspektive. Mich hast du auch neugierig gemacht. Bin ja nur kein Switch-Besitzer und vielleicht fliegt mir irgendwann mal eine zu, leihweise oder sowas. Und dann klingt das nach einem Spiel, das ich dann tatsächlich spielen würde. Wahrscheinlich nicht so schnell wie du. Da tut es mir fast schon leid, dass du es relativ zügig durchspielen musstest, damit wir es in diese Aufnahme, in diese Woche packen konnten.
Ach, das passt schon. Aber um noch kurz das mit dem Preis abzuschließen. Ich würde persönlich sagen, dass so 40 Euro für das Spiel angemessen wären. Aber bei 50 bis 60, da bin ich ein bisschen skeptisch, ne? Trotz aller Arbeit, die da reingesteckt wurde, es ist halt einfach nur eine Neuauflage von einem alten Titel.
Ja. Wir sind halt jetzt langsam in der Zeit, wo die ganzen alten Schinken, siehe, was mit den Star Wars Filmen passiert, Digital Remaster und so weiter. Es dreht sich alles im Kreis.
Naja, ich kann schon verstehen, dass man technische Neuerungen nutzt, um altes Material aufzuhübschen. Manchen Serien zum Beispiel bekommt das unheimlich gut. Also Akt X sieht so viel besser aus heutzutage, als es damals war. Ja, fantastisch. Ganz anderes Sehgefühl. Kann ich sehr empfehlen, sich die Blu-rays zu kaufen. Werbeeinschub Ende. Also in mancherlei Hinsicht kann ich es verstehen. Ich kann zum Beispiel auch verstehen, dass Res immer wieder neu aufgelegt wurde, weil ich meine, Mitsugushi wollte halt damals seine Vision umsetzen und konnte das nicht, weil die Technik nicht mitgemacht hat. Und er hat sich ja immer mehr seiner ursprünglichen Vision angenähert. Total okay, wenn man das macht. Aber grundsätzlich stehe ich Remakes sehr skeptisch gegenüber, weil mir das allzu oft wie eine sehr lethargische Möglichkeit erscheint, einfach nur mehr Geld zu scheffeln.
Ja, und vielleicht auch ein paar Lücken im Portfolio zu schließen, wo eigentlich ein paar neue First-Party-Titel prangen sollten.
Genau. Und ich frage mich halt bei manchen Titeln auch, braucht es da eine Neuauflage? Selbst bei Link's Awakening würde ich jetzt sagen, nicht unbedingt. Es ist schön, dass es passiert ist. Das Ergebnis ist überwiegend gut gelungen. Aber warum eigentlich? Ich würde mir eher wünschen, dass gerade Nintendo sich mehr dahinter klemmt, ein Archiv seiner alten Titel zu schaffen, auf das man zurückgreifen kann. Also seine Spiele für die Ewigkeit zu bewahren. Ne? Weil Nintendo hat ja vor einiger Zeit sämtlichen ROM-Seiten einen Riegel vorgeschoben und selbst aber wenig Ambitionen, gerade auch kuriosere Titel der Öffentlichkeit zugänglich zu machen auf irgendeinem Wege. Ne? Es gibt halt immer wieder die gleichen Klassiker, die man spielen kann auf so einem NES Mini oder auch auf der Switch im Online-Store kaufen. Aber vieles geht einfach verloren. Und ich finde, da wäre Energie eigentlich besser investiert als in das etlichste Remake. Ne? Zumal muss man sagen, dass neue Generationen alte Titel auch immer gespielt haben müssen. Ich meine, Final Fantasy VII zum Beispiel war ein super Spiel. Aber ich finde nicht, dass Leute, die heute 15, 16, 20 sind, es unbedingt spielen müssen. Und das dann in dieser neuen Version. Weil jede Generation hat doch ihre eigenen Klassiker, oder?
Ich bin der Meinung, jeder 14-, 15-Jährige ungefähr sollte Douglas Adams Per Anhalt durch die Galaxis lesen und sich totlachen. Okay. Und das auch noch in 100 Jahren. So.
Ja, aber dann das Original. Ne? Du würdest ja nicht sagen, Stimmt. Okay, ich schreibe das jetzt mal neu für die neue Generation.
Ich weiß auch nicht. Zumindest dann als E-Book zukünftig. Und ja, ein Stück weit sind Spieler halt vom Konsumverhalten schon ein bisschen eigenwillig, weil sie die Erwartung sich halt eben so auf dramatisch ändern. Und so ein Citizen Kane, den kriegst du halt, ist ein guter Film. Und auch andere Schwarz-Weiß-Filme. Aber Schwarz-Weiß-Filme in 4:3 gefühlt unsehbar für die heutige Jugend, obwohl vielleicht ist das sogar wieder besser geworden, jetzt wo sie alle auf ihren Smartphones gucken und nicht mehr 4K Ultrawide und sowas brauchen.
Ich glaube, der Vergleich funktioniert halt grundsätzlich nicht zwischen den passiv zu konsumierbaren Medienerzeugnissen und Spielen, weil bei Spielen ja oft das Problem besteht, na, die sind teilweise heutzutage fast unspielbar. Ja. Erstmal natürlich, weil die Technik teilweise nicht mehr funktioniert oder vorhanden ist und dann, weil man damals so viele Fehler gemacht hat, ne? Gerade beim Gameplay, also vieles ist einfach unerträglich. Mhm. Und da kann ich schon verstehen, dass man grundsätzlich an Remakes denkt, aber ob das sein muss, ist dann wieder eine andere Frage. Ich stehe den meisten, wie gesagt, skeptisch gegenüber. Dieses hier, das ist ganz gut gelungen, aber grundsätzlich könnte es ein bisschen weniger sein, finde ich so.
Sehr gut, genau, wir würden uns hier eh nochmal ganz furchtbar abdriften. Dann soll es das hier gewesen sein mit dem offiziellen Teil, wir reden jetzt gleich noch über das Ende. Nur ein paar Sätze. Da verpasst, glaube ich, auch niemand was, der das Spiel noch nicht gespielt hat. Der kann diesen Podcast jetzt beenden. Danke fürs Zuhören.
Vielen Dank.
Und am Ende?
So, das Ende, das Ende. Naja, es wird ja schon im Laufe des gesamten Spiels sehr deutlich angeteasert. Also eigentlich wird man eher so mit dem Kopf vor die beschriebene Wand gehauen. Ne? Man findet immer wieder Schrifterzeugnisse, die darauf hinweisen, ach, der Windfisch wird erwachen, ist vielleicht alles nur ein Traum. Was wird mit dir passieren, wenn du den Windfisch weckst? Und am Ende werden die Warnungen auch entsprechend deutlicher, nämlich spätestens dann, wenn man ganz zum Schluss die Albträume stellt, also den finalen Boss, der dann sagt, wenn du uns besiegst, dann wird ja alles verschwinden, denn wir sind alle nur ein Traum des Windfisches und wir haben uns diese Welt zu eigen gemacht. Natürlich, weil es die heilige Mission ist, macht man es dann trotzdem und wenig überraschend verschwindet dann tatsächlich die Insel. Das ist das Ende. Man trifft auf den Windfisch, man wird von ihm dazu aufgefordert, ihn endgültig zu wecken. Und wenn man dann also das letzte Mal diese Instrumente erklingen lässt, dann sieht man, und das ist ganz gemein, das ist inszenatorisch super, aber ganz gemein, sieht man, wie langsam alles verschwindet. Oh. Unter anderem auch Marin, in die man sich im Laufe des Spiels womöglich verliebt hat, weil man sich ihr annähern konnte, die anderen InselbewohnerInnen, die Monster, die Gegenden, die man vorher noch bereist hat, so alles verschwindet ganz langsam ins Nichts. Und zuletzt sieht man dann auch, wie die komplette Insel sich auflöst und Link wieder auf dem offenen Meer treibt, auf einem Stück Holz beziehungsweise dem Rest seines Bootes. Und über ihm taucht dann plötzlich der Windfisch auf, der durch den Himmel fliegt und sich verabschiedet.
Ja, ist doch ganz nett. Da war alles nur ein Traum.
Ich finde das auch sehr nett. Ja, ja, genau. Und da muss man kurz sagen, Jochen hatte sich ja tierisch drüber aufgeregt, ne? Als wir vorher drüber gesprochen haben, dass wir diese Wertschätzung aufzeichnen, meinte er, ja, das ist ja totaler Quatsch. Also, es ist alles nur ein Traum. Das kennt man ja, wie langweilig. Das fand ich damals schon blöd. Aber ich sehe das anders. Denn erstens war das damals noch kein so krasses Klischee wie heutzutage. Mhm. Heute rollt man natürlich eher mit den Augen, aber 93 war, es war alles nur ein Traum, noch etwas ungewöhnlicher. Und dann wird das ja hier etwas verdreht, denn es war alles nur ein Traum heißt nicht, alles, was hier Schreckliches passiert ist, war nur ein Traum, jetzt können wir wieder durchatmen, sondern es heißt, alles, auch Schöne, was man erlebt hat, war eigentlich nicht real. Und man wird es nicht wiedererleben können, weil es weg ist. Das hat mich damals echt fertig gemacht. Und das macht mich auch jetzt noch fertig. Ich merke jedes Mal, wenn ich dieses Ende sehe, fange ich an zu heulen. Ich kann das nicht abstellen. Das, dieses Kindheitstrauma, das so tief in mir verankert ist. Ich fand das damals wirklich toll. Ne? Auch gerade die Inszenierung, dass man dann zum Schluss noch sieht, wie sich alles auflöst. So für den letzten Gut-Punch, bevor man aus dem Spiel entlassen wird. Aber es verabschiedet sich ja auch auf einer positiven Note, ne? Weil zum Schluss blickt Link dann gen Himmel, sieht diesen Windfisch. Und wenn man ein spezielles Ende freigeschaltet hat, dann sieht man auch noch ein Porträt von Marin und im Anschluss dann eine Möwe. Und das knüpft an ein Gespräch an, das man vorher mit ihr am Strand geführt hat, wo sie sagte, sie wäre so gern eine Möwe, dann würde sie die Welt erkunden.
Ja, das sind aber lauter nette kleine Plot-Devices.
Ja, schon fast, es ist wirklich nett.
Schon fast aus der Romanzenecke rausgestohlen.
Ja, aber es ist nett und es funktioniert in dieser Kombination ziemlich gut. Ne? Klar, es ist kein Meisterwerk, es ist kein fantastischer Roman, aber für ein Spiel auch aus dieser Zeit ist es schon eine sehr schöne kleine Erzählung gewesen.
Mhm. Ach Gott, ich habe ja damals auch, ich glaube, das war Monkey Island 2, wo das alles bloß ein Traum war. Das ganze Spiel, das hat mich auch ein bisschen am Kopf kratzen lassen als Heranwachsender. Aber da war es mir eigentlich egal, da war der Weg das Ziel. Aber, und das war auch nicht so, das war eher lustig inszeniert und nicht so,
Nicht so wie The Notebook.
Ja, es kann halt funktionieren, wenn man es richtig macht. Und ich finde, Link's Awakening hat es richtig gemacht.
Ja. Ja, schön. Dann danke auch dafür noch für diese Ausführung. Und ich bin jetzt, ich habe keine weiteren Fragen, euer Ehren.
Ja, fabelhaft. Dann vielen Dank fürs Dabeisein und Nachhaken. Es war mir ein Fest. Ich werde mich jetzt eventuell doch noch mal kurz hinter dieses Spiel klemmen und dieses Greifarmspiel zu Ende führen. Denn irgendwie geht das gegen meine SpielerInnen-Ehre, das außen vor zu lassen. Aber ansonsten werde ich damit jetzt auch erstmal abschließen. Vielen Dank an euch alle fürs Zuhören. Bitte teilt uns mit, was ihr von dem Remake haltet, ob ihr es schon gespielt habt, ob ihr es freudig erwartet oder auch eher denkt, braucht kein Mensch. Wir sind für Austausch im Forum unter forum.gamespodcast.de wie immer zu haben und freuen uns grundsätzlich darauf, weiteren Austausch mit euch zu betreiben. Macht's gut!